Vom Saulus zum Paulus. Ich habe überlegt, wie ich das nennen soll. Eine Saulus-Paulus-Erfahrung oder ein Saulus-Paulus-Erlebnis. Dann denkt man ja immer so an spezifische, ganz bestimmte Erlebnisse. Ach, ich lasse das lieber. Ich nenne es das Saulus-Paulus-Phänomen. Und ich bin mir ganz sicher, dass alle, die hier sitzen und die Jesus kennen und sich auf Jesus eingelassen haben, ein solches Phänomen erlebt haben, das Saulus-Paulus-Phänomen. Alle Christen haben das erlebt in irgendeiner Form. Vielleicht nicht so spektakulär wie der Saulus, aber sie müssen es erlebt haben. Ich gebe am Anfang der Predigt die Zusammenfassung. Das macht man normalerweise am Schluss, aber wenn ich am Anfang die Zusammenfassung gebe, dann können wir uns vielleicht besser in der Predigt orientieren. Deshalb hier kurz die Zusammenfassung. Vor aller Zeit hat Gott Saulus erwählt als seinen Mitarbeiter, als sein Kind. Deshalb begegnet er Jesus. Deshalb verändert sich sein Leben. Deshalb wird er ein neuer Mensch und er gehorcht dem Auftrag Gottes. Das in kurzen Worten ist die Predigt von heute. Aber lass uns das mal chronologisch betrachten. Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Was hatte der da vor? Wir hatten gehört, dass Stephanus schon umgebracht worden war und dass das mit zumindest die Verantwortung des Saulus war. Er schnaubte und wütete gegen die Christen. Er wollte diesen Weg, wie man ihn nannte, ein für alle Mal vernichten, damit aufräumen. Das war aus seiner Sicht völlig konsequent. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Er sah das Gesetz in Gefahr. Und er musste handeln. Er wollte diese Christen zerstreuen. Was ist wohl durch seinen Kopf gegangen? Ja, durch seinen Kopf auf dem Weg nach Damaskus. Für ihn war Jesus tot. Er lag begraben, er lag bestattet in einer Felsengruft. Und da waren dann noch so einige Anhänger, die das Volk verrückt machten, die eine neue Irrlehre aufbrachten, die das Gesetz in Gefahr brachten, denen das Volk nachlief. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Und so war sein Plan, diese Gruppe von bleibenden Christen zu zerstören, zu zerstreuen, was ja auch schon erfolgt war. Es war eine große Verfolgung über Jerusalem hereingebrochen und die Christen zerstreuten sich. Er musste sie nur noch mundtot machen, dann wäre ein für alle Mal der Weg erledigt. Dann wäre ein für alle Mal dieser Irrweg beiseite getan. Das müssen wohl seine Gedanken gewesen sein. Was waren wohl die Gedanken der Christen in Damaskus? Was haben die gedacht? Was haben die wohl gebetet? Herr, bewahre uns vor diesem Saulus. Herr, mache ihn mundtot. Herr, schick ihn woanders hin. Vernichte ihn. Bewahre uns vor ihm. Bewahre uns vor Schaden. Hilf, dass er nicht zu uns kommt. Vielleicht war da jemand, der gebetet hat, lass ihn Jesus begegnen. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Ich kann mir das vorstellen. Vielleicht auch nur eine Person, die gebetet hat, lass diesen Saulus Jesus begegnen. Und das genau passiert. Saulus begegnet Jesus. Und nichts ist mehr, wie es war. Alles ist auf den Kopf gestellt. Alles, was Saulus bis dahin als wertvoll und gut erachtet hat, als richtig, als wesentlich, als entscheidend, das zerbröselt in einem Moment. als er Jesus begegnet. Da umstrahlt ihn ein Licht vom Himmel und Jesus spricht zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saulus musste dieses, war geblendet von diesem Licht. Vielleicht stolperte er und fiel hin. Saulus lag am Boden. Er sah die Heiligkeit Gottes. Er sah diese Größe Gottes. Er sah dieses Bild Jesu. Er befand sich auf einmal im Angesicht Jesu, im Angesicht Gottes. Das brachte ihn sinnbildlich an den Boden. Manche Leute mögen denken, das musste ja dem Saulus jetzt passieren. Das musste unbedingt passieren. Denn der hatte so gute Voraussetzungen für die Mission. Das war fantastisch. Der war ein, ja, er war zwar ein Diaspora-Jude, aber er war ein Vorbild-Jude. Er kannte sich bestens aus in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Religion, mit der jüdischen Sprache. Er war ein Kenner der griechischen Kultur, zum Teil auch ein Kenner der griechischen Philosophie. Darüber hinaus war er ganz praktisch, er hatte eine Ausbildung. Das ist gut für die Mission, dann war er nicht von Spenden abhängig. Er hatte ein Handwerk erlernt. Darüber hinaus war er römischer Bürger und genoss alle Vorrechte der römischen Bürgerschaft. Darüber hinaus hatte er ein paar gute Gene mitbekommen. Einsatzfreude, Initiative, Führungspersönlichkeit. Abstraktes Denken. Ja Mensch, Gott muss doch diesen Saulus erwählen, das geht doch gar nicht anders. Den können wir doch gut gebrauchen. Trotz all dieser Dinge war Saulus auf dem Irrweg. Er war auf einem ganz anderen Weg. Das hat ihm nichts geholfen, wenn Gott nicht entschlossen hätte, sich ihm zu zeigen in Jesus Christus. Das war der entscheidende Moment. Was dann passiert? Der starke, mächtige, selbstbewusste Saulus, diese Führungskraft, diese geistliche Größe wird ganz schwach. Saulus am Boden, er fiel auf die Erde. Warum er fiel, wissen wir nicht, aber das ist sinnbildlich dafür, dass seine ganze Existenz in diesem Moment am Boden lag. Sein ganzer Glaube, seine ganzen Vorstellungen, seine ganze Religion, seine Mission, sie lag am Boden, zerbröselt, zerbrochen in Scherben, und das musste passieren, damit Gott diese Scherben wieder nehmen kann, um sie zusammenzusetzen zu einem neuen Saulus. Saulus am Boden. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, wie schwach dieser starke Saulus geworden ist. Einige Stellen, die das demonstrieren. Er fiel auf die Erde, das habe ich jetzt schon erwähnt. Er kannte seine Niedrigkeit, seine Machtlosigkeit, seine Hilflosigkeit. Und dann sagt ihm zu Jesus, das steht wohl nicht in allen Bibeln, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Paulus, dein Unterfangen, oder Saulus, dein Unterfangen wird scheitern. Du schlägst gegen den Stachel aus. Du wirst dich verletzen. Das wird dich umbringen. Und dann sagte Jesus, nachdem Paulus gefragt hatte, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da sprach er mit Zittern und Schrecken. Dieser große, mächtige Paulus sprach mit Zittern und Schrecken. Und sie leiteten ihn, nachdem er blind geworden war, an der Hand wie ein kleines Kind und führten ihn nach Damaskus. Seine Blindheit ist auch sinnbildlich für seinen Irrtum, dass er die Wahrheit, Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben völlig ignoriert hatte bis dahin, völlig verkannt hatte. Der starke Paulus wird schwach. Ich warte mal, bis der Zug da vorbei ist.
Das ist kein Zug, das ist der Regen.
Ach, das ist der Regen. Ja, dann muss ich weitermachen. Ja. Der starke Saulus wird schwach und jetzt passiert etwas Eigentümliches. Er sagt zu Jesus: Herr, wer bist du? Er lässt sich auf Jesus ein. Das ist erstmal eine sehr unverbindliche Frage. Er lässt sich auf Jesus ein. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Herr, was soll ich tun? Jesus, wer bist du? Herr, was soll ich tun? Er geht auf Jesus zu innerlich. Er macht einen Schritt auf Jesus zu. Er lässt sich auf ihn ein. Und was passiert dann? Die Verwandlung, die Metamorphose eines Feindes Gottes. Gott beauftragt dann den Ananias, als der Saulus in Damaskus ist. Und Ananias soll ihm die Hände auflegen. Er soll ihn wieder sehend machen. Und er soll ihn deshalb die Hände auflegen, damit er den Heiligen Geist empfängt. Damit er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Damit er ein neuer Paulus wird. Ein neuer Mensch. Völlig umgedreht. Nichts war so, wir haben es in dem Lied gesungen, es war nichts mehr so, wie es war. Vorher. Was lernen wir daraus? Was ziehen wir für unser christliches Leben oder für unser Leben allgemein aus dieser Begegnung des Saulus mit Jesus? Liebe Freunde, wir müssen Jesus begegnen. Sonst haben wir dieses neue Leben nicht. Sonst sind wir nicht kuriert von unseren Irrwegen. Wir müssen Jesus begegnen. Und ein Merkmal dieser Begegnung ist, dass wir uns am Boden wiederfinden. Dass wir unsere Schwachheit sehen. Dass wir uns im Angesicht Gottes, in dem Angesicht Jesu, unsere Erbärmlichkeit sehen. Unsere Niedrigkeit sehen. Unsere Sündhaftigkeit sehen, unser Versagen sehen. Das ist wichtig, das ist lebensrettend. Wir müssen das sehen. Wir müssen am Boden anfangen, wenn wir Jesus begegnen. In seinem Angesicht sehen wir seine Größe, sehen wir seine Herrlichkeit. Wir erkennen unsere Blindheit. Wir wussten nicht, was die Wahrheit war. Wir waren auf einem falschen Weg. Alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg und wir kannten die Wahrheit nicht. Wir mussten erkennen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir mussten die Wahrheit des Evangeliums erkennen. Wir mussten in der Natur den Schöpfer erkennen. Wir mussten sein Wirken erkennen an uns. Wir mussten erkennen, dass er ist und existiert und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Wir mussten die Schriften erkennen und verstehen. Was wir vorher alles nicht getan haben, wir mussten unsere Blindheit erkennen. Und wer Jesus begegnet, der wird und sich auf ihn einlässt: Herr, wer bist du? Herr, was soll ich tun? Der wird ein neuer Mensch. Dessen Leben erfährt eine Revolution, eine revolutionäre Veränderung. Das Begegnen, Jesus begegnen, ist lebensverändernd. Immer. Es ist immer eine 180-Grad-Drehung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Jesus zu begegnen. Auch heute noch begegnen Menschen Jesus, so wie der Saulus Jesus begegnet ist. Das ist seltener. Häufiger begegnen sie ihm anders. Sie begegnen ihm zum Beispiel in seinem Wort. Sie begegnen ihm zum Beispiel in einer Predigt. Ich hoffe, dass das heute der Fall ist. An mir liegt es nicht. Es liegt an Gott. Sie begegnen ihn in anderen Menschen. Sie begegnen ihn in bestimmten Situationen. Sie begegnen ihm. Und diese Begegnung ist immer ein Saulus-Paulus-Phänomen. Das kann gar nicht anders sein. Es ist immer eine 180-Grad-Drehung. Diese 180-Grad-Drehung kann verschiedene Zeit in Anspruch nehmen. Das kann ganz plötzlich gehen. In einem Moment. Das kann Tage dauern. Das kann Monate dauern. Das kann Jahre dauern. Manchmal dauert es ein Leben, bis ich diese Drehung vollzogen habe. Manche Menschen bleiben so stehen und schauen sich um. Ah, das ist der Weg. Und drehen sich wieder um und gehen weiter. Das ist eine Situation, die Hebräer beschreibt. Sie drehen sich um und schauen, ah, dahin will ich nicht, ich will weitergehen. Aber wenn du dich auf Jesus einlässt, wenn du dich auf Jesus einlässt und diese 180-Grad-Drehung machst, was ist dann passiert? Du siehst in eine andere Richtung. Du siehst nicht mehr, was du vorher gesehen hast. Wenn ich so stehe, dann sehe ich euch. Wenn ich so stehe, dann sehe ich etwas anderes und dann gehe ich in eine neue Richtung. Diese Saulus-Paulus-Erfahrung oder dieses Saulus-Paulus-Phänomen, das hat jeder Bekehrte, das hat jeder Wiedergeborene in der einen oder anderen Form. Es muss nicht offensichtlich so spektakulär erfolgen wie hier, aber es ist ungeheuer spektakulär. Es ist das Spektakulärste, was uns überhaupt passieren kann, weil du nämlich von der Finsternis ins Licht kommst auf einmal. Du warst in der Todeszone und kommst von der Todeszone in das Leben. Du warst im Gefängnis, weil du von deinen eigenen Süchten und Begierden und deinem eigenen Ego gefangen gehalten warst und wirst in die Freiheit gesetzt durch den Heiligen Geist. Das ist revolutionär. Das ist ja eine 180-Grad-Drehung. Das ist spektakulär. Das sieht man nicht unbedingt immer so an der Oberfläche nach außen hin. Aber wenn man genau hinguckt, dann wird es offenbar. Es gibt einen wunderbaren englischen Autor und Prediger, Roger Carswell. Der hat ein Buch geschrieben, oder der hat ein kleines Pamphlet geschrieben, ich empfehle es euch, das heißt The Dishonesty of Atheism. Die Unehrlichkeit des Atheismus. Und er stellt da verschiedenste Aspekte dar, warum der Atheismus vom Schlage Dawkins und anderen in der Bringschuld ist. Er muss etwas erklären. Viele Aspekte führt er da auf. Unter anderem muss er erklären, wie es kommt, dass sich Menschen, die heute dunkel waren, die gestern dunkel waren, heute auf einmal hell sind. Dass Menschen, die gestern, was weiß ich, zum Nordpol gewandert sind, heute zum Südpol wandern, bildlich gesprochen. In die ganz andere Richtung gehen. Wie es kommt, dass Menschen sich so radikal verändern. Ein radikal neues Leben beginnen. Wie das kommt, da ist der Atheismus in Erklärungsnot. Ich weiß nicht, wie viele von euch William Wilberforce kennen. Bekannt? Ein englischer Politiker, 18., 19. Jahrhundert. Brillanter Redner, brillante Entertainer, aber ein Egomane, ein Egoist, ein Materialist, vergnügungssüchtig, genusssüchtig. Seine Mutter hat ihn von allem christlichen Einfluss ferngehalten. Der begegnet Jesus. Ich glaube, da hatte seine Tante einen Einfluss. Er liest ein christliches Buch und es lässt ihn nicht mehr los und er begegnet Jesus. Und was passiert? 1812, glaube ich, war es, beschließt das britische Parlament die Abschaffung der Sklaverei durch William Wilberforce. Und er gründete mehr als 70 Wohlfahrts- und Wohltätigkeits- und christliche Organisationen. Wie kommt das, dass sich ein Mensch so verändert? Er ist Jesus begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr David Hamilton kennt. Ja, viele heißen so. Einer ist ja ein Fotograf, den meine ich nicht. David Hamilton war ein UVF-Terrorist. Die UVF, Ulster Violent Force, waren Unionisten, also die nordirische Terroristen, die versuchten also, waren dafür, dass Nordirland bei Großbritannien blieb. Er sich von Irland abspaltete. Er war ein Terrorist und er landete deswegen im Gefängnis. Gerechtfertigterweise. Eine Frau fand sich, so heißt es von ihm in seiner Biografie, eine Frau fand sich, für ihn zu beten. Vielleicht fand sich jemand für Saulus zu beten. Eine Frau fand sich, für diesen David Hamilton zu beten. In seiner Zelle war eine Bibel und wohl ein Pamphletchen, das das Evangelium erklärte. Er blätterte in diesem Pamphletchen herum und schmiss es in die Ecke und bespuckte es und verhüllte es. Er hatte eine Bibel in seiner Zelle liegen und riss die Seiten heraus und drehte sich damit Zigaretten. Doch eines Abends überkam ihn ein Bedürfnis, dieses Neue Testament zu lesen. Woher kam das? Es ließ ihn nicht mehr los. Er musste dieses Neue Testament lesen. Und in dieser Nacht begegnete ihm Jesus. Und am Morgen kniete er an seinem Bett nieder und übergab ihm sein Leben. Das ist eine neue Geschichte, liebe Freunde. Das passierte 2010. Heute ist dieser David Hamilton Pastor in einer nordenglischen Gemeinde. Wie kann Gott so Menschen umdrehen? Das müssen uns die Atheisten mal erklären, weil sie Jesus begegnet sind. Jesus, die Begegnung mit Jesus ist immer eine revolutionäre Veränderung. Sie muss nicht so spektakulär ausfallen an der Oberfläche, ich habe es schon gesagt, aber sie ist immer spektakulär, weil es ein Sprung ist aus der Finsternis in das Licht. Und das zeigt sich. Warum, ich komme zurück zu Paulus, zu Saulus. Warum hat, warum ist dem Saulus das alles passiert? Wieso? Ja, der Text gibt uns hier ein paar Antworten. Er soll den Namen vor die Heiden bringen. Nicht nur für die Heiden, auch vor Israel, vor die Könige, aber vor die Heiden. Er fasste sich ja selber als der Heidenapostel auf. Und ja, Gott macht hier einen neuen Meilenstein in seiner Heilsgeschichte. Er soll um Jesu willen leiden. Aber was steckt dahinter? Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, zu Ananias: Geh hin, denn dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Deshalb ist er Jesus begegnet. Deshalb hat sich sein Leben so revolutionär verändert. Deshalb profitieren wir heute von ihm alle. Deshalb ist er ein Segen geworden für die Menschen. Gott hatte vor aller Zeit, vor Entstehung der Welt, bevor es überhaupt Saulus gab, entschlossen, diesen Saulus erwähle ich mir. Saulus war vorher bestimmt. Liebe Freunde, ich muss über dieses Thema reden. Das hat mich so gedrängt, über dieses Thema zu reden. Hier an dieser Stelle. Gott erwählt. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott erwählt, dass Gott vorherbestimmt, dass Gott prädestiniert. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden und von Augustinus über Luther, über Calvin, über Zwingli, über was weiß ich, wen? Spurgeon, ja, das hört nicht auf. Die ganze Bibel, wir brauchen das alles nicht. Die ganze Bibel ist voll davon. Die Bibel macht uns klar, was Erwählung bedeutet. Erwählung. Wir schauen uns mal ein paar Verse an. Ich werde zum Glauben erwählt. Ich habe mir mal ganz kurz gehe ich auf diese Verse mal ein. Habe ich mir hier hinten aufgeschrieben. Ich wurde zum Glauben erwählt. Apostelgeschichte 13, 48. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die wurden gläubig. Die zum ewigen Leben bestimmt waren, die wurden gläubig. Ich wurde nicht nur zum Glauben erwählt, ich wurde auch zur Rettung erwählt. 2. Thessalonicher 2, 13. Dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Vorherbestimmt, prädestiniert. Ich wurde erwählt zu einer neuen Beziehung zu Gott. Epheser 1,4 sagt, in ihm hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das ist eigentlich ein anderer Vers, Epheser 1,5, der das jetzt sagt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Dazu, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Dazu, dass wir seine Hausgenossen sein sollen. Wir haben das eben gehört, Ebi hat es uns gesagt. Wir sind seine Hausgenossen, wir sind seine Kinder. Dazu hat er uns vorherbestimmt. Eine neue Beziehung zu Gott. Er hat uns zu einem neuen Leben vorherbestimmt. Die hat er auch vorherbestimmt, Römer 8, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Liebe Gemeinde, das beginnt hier. Das ist nicht erst im Himmel. Da werden wir vollendet. Da wird das große Werk getan. Das beginnt hier. Unsere Umgestaltung in das Ebenbild seines Sohnes in Christus beginnt hier. Und dazu hat uns Gott erwählt und vorherbestimmt, dass das passiert. 1. Petrus 1,2, da heißt es, er hat uns auserwählt zum Gehorsam. Er hat es vorherbestimmt, dass wir gehorsam sind. Und wir sehen das jetzt an dem Saulus, er hat uns vorherbestimmt zu einem neuen Leben. Entschuldigung, das hatte ich ja. Er hat uns vorherbestimmt zu einer neuen Aufgabe. Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt. Du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Ich sag's nochmal, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Die Vorherbestimmung, die Prädestination, die Erwählung Gottes durchdringt das ganze Leben hier und dort. Was sagen wir jetzt dazu? Was mögen wir jetzt dazu sagen? Kein neuer Gedanke. Manche Menschen mögen folgende Frage stellen. Sind wir denn jetzt Marionetten Gottes? Ich sage mal so, menschlich ist das eine verständliche Frage. Eine Frage, die wir ernst nehmen müssen, wenn sie uns jemand stellt. Aber diese Frage zeigt etwas. Sie zeigt, dass uns eine Dimension fehlt im Denken. Sie zeigt, dass sich die menschliche Logik vergaloppiert und absurd wird. Warum ist das absurd, so etwas zu fragen? Sind wir denn Marionetten Gottes? Warum ist das absurd? Warum sollten wir das eigentlich gar nicht fragen und müssen wir es auch nicht? Stellt euch Paulus vor, Saulus vor auf dem Weg nach Damaskus. Dann begegnet ihm Jesus. Er wird blind. Er wird wieder geheilt. Er empfängt den Heiligen Geist. Glaubt ihr, dass Saulus in dem Moment gedacht hat, Herr, warum hast du mich nicht gefragt, ob mir Jesus begegnen soll oder nicht? Warum hatte ich denn da keine Entscheidungsfreiheit? Was hast du für eine mangelnde Demokratie da? Wäre das Saulus in den Sinn gekommen? Nein, natürlich nicht. Er war froh, er war erlöst, er war befreit. Er hatte ein neues Leben, einen neuen Weg. Ich muss an Helen denken in dem Moment. Das ist jetzt ganz spontan. Meine Frau ist gerade in Wales. Sie begegnete Jesus durch eine Tante und durch eine Evangelisation. Einige Zeit später stand sie in ihrem Zimmer zu Hause und betrachtete die Wände und sah, die Wände waren voll von Donny Osmond Poster. Ich weiß nicht, ob ihr Donny Osmond kennt. Wer kennt den? Donny Osmond, Popstar der 60er, 70er Jahre, 70er Jahre mehr. Helle war 12, also dann war das 72. Donny Osmond, so wie Michael Jackson. Das ganze Zimmer hing voller Donny Osmond Poster. Was hat sie gemacht? Sie hat einen Schrecken bekommen. Sie hat das alles runtergerissen. Sie hat das alles weggeschmissen. Ab damit in den Papierkorb. Um Himmels Willen, versteht mich jetzt nicht falsch. Nein, es ist nicht falsch, ein Bild aufzuhängen. Nein, es ist auch gar nicht falsch, ein Donny Osmond Poster an der Wand zu haben. Helen, es ging hier um was anderes. Sie hatte etwas erkannt. Der hängt ein Götze. Der muss weg. Ich liebe Jesus. Er ist mir wichtiger als alles in der Welt. Weg mit diesem Donny Osmond. Ich will Jesus. Hatte sie da noch irgendein Interesse zu fragen? Hey Jesus, warum hast du mich nicht gefragt, ob ich dir begegnen will? Es ist eine absurde Frage. Sind wir nicht Marionetten Gottes? Eine absurde Frage. Trotzdem müssen wir sie ernst nehmen. Und noch was. Wir sind ja auch keine Marionetten Gottes. Wir sind es auch nicht. Wir sind es nicht. Die Bibel zeigt es uns ganz klar, dass wir es nicht sind. Einige Verse. Oder ich mach's mal so. Wir sind nämlich verantwortliche Geschöpfe. Gott hat uns als verantwortliche Geschöpfe gemacht. Das ist ein Teil der Schöpfung. Sieht man schon im Paradies, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, von allen anderen Bäumen dürft ihr essen. Und als der Sündenfall dann passiert war, Adam, warum hast du von diesem Baum gegessen? Du hast wohl von diesem Baum gegessen. Und zu Eva sprach er, warum hast du von diesem Baum gegessen? Sie mussten Gott antworten. Sie waren ihm Rechenschaft schuldig. Sie mussten sich verantworten. Das spricht gegen diesen Marionettengedanken, oder? Und in der ganzen Bibel, das geht von vorne bis zum Neuen Testament durch, werden wir aufgefordert, Dinge zu tun. Wir werden aufgefordert zum Glauben, wir werden aufgefordert zur Umkehr, wir werden aufgefordert dazu, an der Erwählung, an der Hoffnung festzuhalten. Wir werden sogar zum Eifer aufgefordert. Ich lese mal ein paar Stellen. Wo habe ich sie? Zettelwirtschaft. Ein paar Stellen nur kurz. Diese Situation, die Saulus hier erlebt, wird etwas genauer dargestellt in Apostelgeschichte 22. Wir kommen noch darauf zu sprechen. als Ananias dann da stand und dem Paulus die Hände aufgelegt hatte und Paulus den Heiligen Geist, Saulus den Heiligen Geist empfangen hatte, da sagte der Ananias zu Saulus: Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen. Zögere nicht, steh auf, das ist eine Aufforderung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, das ist eine Aufforderung, Markus 1,5. Philipper 2,12, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, das ist eine Aufforderung. Hebräer 6,11, beweiset Eifer und haltet an der Hoffnung mit voller Gewissheit fest, das ist eine Aufforderung. 2. Petrus 1,10, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, das ist eine Aufforderung. Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist eine Aufforderung. All das spricht gegen diesen absurden Marionettengedanken. Wie ist es denn? Warum können wir solche Aufforderungen erhalten? Weil, wir gehen mal in den 1. Korinther 15. Das ist für mich der Vers, der das am besten zeigt. Mit am besten. Und der Philipper 2,12 zeigt es auch. Im Philipper 2,12, da heißt es, Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Darum bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Weil Gott es ist, der arbeitet. Weil Gott es ist, der wirkt. Weil Gott es ist, der dich erwählt hat. Weil er es ist, der dir alles gegeben hat, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Deshalb vertrau auf ihn. 1. Korinther 15,10 sagt Paulus von sich selbst, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Ach, da haben wir diese Ambivalenz. Ich habe mehr gearbeitet. Was ich bin, das bin ich aus Gnade. Aber ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber ich war es nicht, es war Gottes Gnade, die mit mir war. Der Gedanke ist klar. Weil Gott uns so viel geschenkt hat, weil Gott uns alles gegeben hat, was zu einem Leben vor ihm notwendig ist, den Heiligen Geist, die Kraft aus dem Himmel, die Vollmacht durch den Heiligen Geist. Jesus Christus, seine Liebe in unser Herz, eine neue Kreatur, sein Segen. Deshalb geht hin, deshalb ergreift diesen Glauben. Beides kommt in der Bibel vor. Erwählung und Verantwortung. Beides offenbart uns die Bibel, ganz einfach. Und sie verliert kein einziges Wort darüber, warum das ein scheinbarer Widerspruch sein könnte. Oder überhaupt. Sie verliert darüber kein Wort. Doch einmal Paulus. Einmal sagt Paulus, naja, ihr mögt wohl sagen, warum tadelt er uns noch? Fragt denn ein Mensch seinen Töpfer, warum hast du mich so gemacht? Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, die ich da kenne. Die Bibel hat beides, Erwählung und Verantwortung. Spurgeon wurde einmal gefragt, sagen Sie mal, Spurgeon, wie bringen Sie denn den freien Willen des Menschen, die Entscheidungsfreiheit und die Prädestination, wie bringen Sie das zusammen? Und dann sagte der Spurgeon, warum muss ich zusammenbringen das, was befreundet ist? Er sah keinen Gegensatz. Das ist schwer für uns zu verstehen. Aber Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er beides in die Bibel geschrieben hat. Es ist beides zu unserem Nutzen, zu unserem Heil und zu unserem Segen geschrieben. Es ist nicht geschrieben, um irgendwen zu diskriminieren, um uns unsere Logik anzufachen, die sich dann vergaloppiert. Das ist sowieso für uns eine Nummer zu groß zu verstehen. Aber er hat es geschrieben, damit wir ermutigt werden. Er hat es geschrieben, ihr seid erwählt, damit wir Heilsgewissheit haben, damit wir keine Angst haben, aus seiner Hand zu fallen. Es ist ein Zuspruch, es ist ein tröstlicher, seelsorgerlicher Zuspruch. Es zeigt uns Gottes Treue. Auch wenn ihr untreu seid, Gott bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Getreu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun, damit wir sicher sind, einen sicheren Anker der Seele haben, keinem irgendwie beliebigen Schicksal ausgeliefert sind. Das ist eine Botschaft auch für Schwache, für Versager, für Ängstler, Ängstliche, für Sünder. Du bist errettet. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Gott hat gesagt, du bist mein. Das ist wunderbar, dass er uns das mitgeteilt hat. Du bist erwählt. Vor Anbeginn der Zeiten. Ich habe dich erwählt. Du bist mein Kind. Natürlich greift uns der Teufel an, natürlich gibt es schwere Zeiten, aber er kann uns niemals wegreißen, der Teufel, von diesem Weg zu Gott. Niemals. Wenn Gott uns erwählt hat, dann ist das so. Verantwortung ist ein anderer Aspekt, der zu unserem Schutz in der Bibel steht. Zu unserem Schutz und zu unserer Ermutigung. Es gibt, und zwar zu unserem Schutz vor einem sich galoppieren der menschlichen Logik. Tatsächlich, es gab Menschen, die gesagt haben, naja, wenn Gott mich auserwählt hat, wenn das feststeht seit Beginn aller Zeiten, naja, dann brauche ich auch nicht mehr zu beten. Er macht ja doch, was er will, ich bete nicht mehr. Und wieso soll ich missionieren? Er ruft ja sowieso, die er vorher bestimmt hat, da brauche ich auch nicht missionieren. Dann brauche ich mich auch gar nicht in meinem Leben zu bemühen, wenn er will, dass ich heilig werde, wird er das schon machen. Versteht ihr diese halb versteckte Absurdität des Denkens, die daher rührt, dass wir das letztlich nicht gänzlich erfassen können, dieses Zusammenkommen von Verantwortung und Erwählung. Er will uns schützen vor Passivität und vor Fatalismus. Aber es ist ganz klar, als die Jünger die ganze Nacht nichts gefangen hatten, da gingen die zu Jesus, sie waren traurig. Jesus, was ist los? Ja, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus sagt, geht hin und werft die Netze aus. Mach das, tu das. Auf dein Wort hin will ich es tun. Verantwortung bedeutet eine Ermutigung. Dass Gott uns Verantwortung gegeben hat, damit will er uns ermutigen. Er will uns sagen, wenn ich sage, dass ich es tue, wenn ich sage, ich bewirke in dir, was mir gefällt, dann darfst du auch fröhlich tun. Dann darfst du auch fröhlich losgehen. Dann darfst du auch fröhlich aktiv sein. Dann darfst du auch fröhlich auf dem Weg Gottes gehen. Christ sein. Ja, die beiden sind Freunde. Verantwortung und Ermutigung. Verantwortung und Erwählung. Beide sollen uns dienen, beide sollen uns helfen, beide sollen uns ermutigen. Am Schluss der langen Predigt möchte ich doch euch noch ein Bild vorstellen. Ein Bild vorstellen, das zeigen soll, dass zwei scheinbar gegensätzliche Elemente gleichzeitig wahr sein können. Das ist ein alter Objektträger und da liegt etwas drauf. Das ist ein Wassertropfen. Ein heißer Wassertropfen. Und wenn ihr hier so aus der Nähe durch diesen Wassertropfen durchguckt und den anseht, dann stellt ihr fest, der ist ganz ruhig und friedlich. Der liegt da ganz still vor sich hin. Und wenn wir jetzt mit dem Mikroskop daran gehen, dann stellen wir fest, da ist so viel Bewegung drin. Die ganzen Moleküle, die flitzen umher. Die bewegen sich wie wild. Wenn ich jetzt sage, da liegt ein ruhiger Wassertropfen, ich habe recht, oder? Das ist wahr. Wenn ich jetzt sage, da ist Chaos in dem Wassertropfen, da ist viel Bewegung drin, dann habe ich auch recht. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe mal euch von dem Flachland erzählt, ja? Von den Flachländern, die nur zwei Dimensionen haben. Stell dir vor, ich gehe ins Flachland und lege eine 2-Euro-Münze dahin. so wie sie jetzt da liegt. Oh, da kommt ein Flachländer vorbei. Oh, was ist das denn? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Kreis mit einer Zahl. Wow, muss ich meinen anderen Flachländern mitteilen. Was für ein tolles Phänomen. Während der dann weg ist, dieser Flachländer, drehe ich die Münze um. Dann haben wir auf einmal einen Kopf. Dann kommen die Flachländer herbei und sagen, oh, den Kreis sehen wir auch, aber da ist doch ein Kopf drauf. Den Flachländern fehlt eine Dimension, um diese beiden Dinge zusammenzubringen. Die Münze hat zwei Seiten, das wissen wir, weil wir dreidimensional denken. Wir wissen, dass eine Münze immer zwei Seiten hat und dass die eine niemals ohne die andere da ist. Aber der Flachländer kapiert das nicht. Der versteht das nicht. Es gibt einen wunderbaren, aber trotzdem ist beides wahr. Diese Münze hat einen Kopf. Gleichzeitig ist wahr, diese Münze hat eine Zahl, obwohl der Flachländer das nicht sehen kann und nicht begreifen kann. Aber sie hat eine Zahl und sie hat einen Kopf. Sie hat beides. In der Bibel gibt es einen wunderbaren Vers, der uns ermutigen soll, das, was wir mit unserer menschlichen Logik niemals begreifen werden, zu akzeptieren. Scheinbare Widersprüche und Gegensätze als Freunde zu erkennen, als Segen Gottes, als Heil für uns gedacht. Das ist ein wunderbarer Vers aus 5. Mose 29. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist für uns und unsere Kinder. Was verborgen ist, das könnt ihr nicht hinterfragen. Das steht bei Gott und lasst es bei ihm stehen. Eines Tages werdet ihr schauen. Eines Tages werdet ihr sehen. Was aber offenbart ist, das ist für uns und unsere Kinder. Wir sind Erwählte Gottes. Und wir können diesen Weg der Erwählung gehen, weil Gott uns dazu, ich drück's mal so aus, fit gemacht hat. Weil er uns alles gegeben hat, was wir dazu brauchen. Amen.